Es war Juli 2002. Das Bergwerk, 9 Mitarbeiter, Bergarbeiter, sind dann zu der Arbeit gegangen. Sie sind nicht ins Büro gegangen, sie sind nicht in der Schulklasse wie Lehrerinnen oder Lehrern, sondern sie sind in der Bergarbeit gegangen. Ein Kohlewerk ist es in Pennsylvania. Aber diesen Tag war kein normaler Tag, und in diesem Morgen, als sie dann angefangen zu arbeiten haben, haben sie eine alte Stollen erwischt, ein alter Bergwerk, volles Wasser, und sind Millionen von Litern Wasser von einem alten Bergwerk unter den neuen reingekommen, bis es wirklich bis zu dem Hals gekommen sind. Alle 9 Männer, 4 Tage lang, eingekerkert bei ihrem Arbeitsplatz. Es gab dann einen riesigen Einsatz, hat das ganze Land dann wirklich bewegt, als die dann versucht haben, diese 9 Seelen zu retten. Sie haben gebohrt, sie haben alles versucht, 100 Metern unter die Erde zu kommen, um diesen zu retten. Und letztendlich haben sie was gefunden, und zwar eine alte Kapsel, gelbe Kapsel, gelbe Bombe sieht's aus, was in Chile verwendet wurde bei einer Bergarbeit, bei einem Unfall. Und haben sie das dann mit Spedition von Chile aus bis nach Pennsylvania geliefert und haben dann diese Männer durch diesem Loch, der ungefähr 50 Zoll oder 30 bis 40 Zoll groß war, runtergebracht und haben dann diese Männer gerettet. Eins nach dem anderen wurden sie alle bis zum letzten gerettet. Heute möchten wir auch von einem Rettungseinsatz lernen. Und nicht nur für die, die noch in dem Bergwerk sind, sondern das Heil, was wir heute betrachten werden, ist etwas, das wir alle weiter lernen müssen, was genau es bedeutet. Ich möchte heute Morgen eine Serie angefangen, und zwar in Galaterbrief. Wir wollen Galaterbrief aufschlagen. Wir haben heute Morgen von dem Missionseinsatz von Paulus gelernt. Und Paulus ist in diesem Ort auch gegangen. Und was wir heute anfangen möchten, ich werde eigentlich versuchen, den ganzen Brief zu predigen, aber der Gottesdienst muss genauso lang sein wie normal. Aber ich möchte einen Überflug geben, dass wir dann einen Überblick bekommen von dem ganzen Brief. Wir kennen den Brief, kennen viele Stellen von dem und Verse. Aber ich möchte den ganzen in Betracht nehmen, dass wir verstehen, was wir für ein Heil haben in Jesus. Was für einen Rettungseinsatz hat Gott vorbereitet. Und wie wichtig es ist, dass wir diese Rettung, dieses Heil, wie Gott es gegeben hat in Jesus, verstehen und verteidigen. Und das Evangelium Jesu Christi ist nicht etwas, das nur den Baptisten gehört oder nur eigenen ihre Meinungen sind, sondern das, was wir hier haben, ist lebensnotwendig. Und es geht um die Seelen von Menschen, und nicht nur 9 bei der Bergarbeit, sondern es geht um die Seelen von jedem Menschen, der geboren wurde, der geboren sein wird. Paulus ist in Lystra unter anderem, und zwar an diesem Ort Galatien. Galatien ist nicht eine Stadt wie Epheser, Ephesus oder Philippi, sondern es ist eine ganze Gegend. Und da ist es Kleinasien, und wenn man nachschaut, Galatien ist die ganze Gegend dort. Und wir höchstwahrscheinlich, wenn Paulus diesen Brief geschrieben hat, hat er an diese Gemeinden da unten in Südgalatien geschrieben. Lystra, Derbe, Ikonium, diese Gemeinden. Und diese Geschichte von Lystra, als sie diesen gelähmten Mann geheilt hatte, aber dann, als er als Götter geehrt wurde und dann selber gesteinigt wurde, zu einer Gemeinde, einen von den Gemeinden, hat Paulus diesen Brief geschrieben. Nun, es gab viel Interesse an das Evangelium in dem Ort, viel Widerstand, das Paulus erlebt hatte. Aber letztendlich ist eine Gemeinde entstanden. Nun, wir möchten dann einen Überblick bekommen, worum geht es in diesem Brief? Und schauen wir im Vers 6, wie Paulus dann das betrachtet und was wir auch für das Thema sehen. Eigentlich fangen wir mit dem ersten Vers an, müssen wir, ob Paulus uns begrüßt. Paulus, Apostel, nicht von Menschen her, auch nicht durch einen Menschen, sondern durch Jesus Christus und Gott den Vater, der ihn aus den Toten auferweckt hat. Und alle Brüder, die bei mir sind, den Gemeinden von Galatien, Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater, in dem Herrn Jesus Christus, der sich selbst für unsere Sünden hingegeben hat, damit er uns herausreißt aus der gegenwärtigen bösen Welt, nach dem Willen unseres Gottes und Vaters, dem die Herrlichkeit sei von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. In dieser Einleitung sehen wir, wie Paulus diesen Brief schreibt. Er spricht aus Apostel und er sagt es bewusst. Das ist nicht etwas, das ist einfach nebenbei, sondern wir werden sehen, als Apostel war es wichtig, dass sie merken, dass er schreibt nicht nur als Christ, sondern als Apostel. Und das hat mit dem Evangelium zu tun, wie er das weitergibt. Und er spricht zu diesen Gemeinden, schreibt diese Gemeinden an. Nun, es gab ein Problem in Galatien. Schauen wir in Vers 6 und sehen wir, Paulus geht direkt zu dem Problem. Und dann durch und durch wird es mehr davon erzählt. Er sagte, ich wundere mich, Vers 6, dass ihr euch so schnell von dem, der euch durch die Gnade Christus berufen hat, abwendet, danke, zu einem anderen Evangelium, wo es doch kein anderes gibt. Paulus spricht diese Gemeinde an, die gläubig waren, die Jesus kannten, die das Evangelium angenommen hatten. Aber er sagte, ich wundere mich. Was ist euch passiert? Was ist hier in eurer Gemeinde geschehen? Dass ihr abwendet, ihr weggeht von dem wahren Evangelium. Wie oft hören wir den Vorwurf über Christentum? Wie kann Jesus die Wahrheit sein? Wie kann wir die Bibel wissen, was wahr ist, wenn es so viele verschiedene Gemeinden gibt, so viele verschiedene Glaubensrichtungen. Aber wir sehen schon, ganz früh, auch im Leben Paulus, gab es schon anderen Evangelium. Das ist keine neue Sache. Das ist etwas, das vom Anfang an, als Jesus die Gemeinde gegründet hat, dass es anderen Evangelium gab. Und Paulus sagt, es gibt kein anderen, es gibt nur ein Evangelium. Es gibt nur eine Wahrheit. Und wir sprechen nicht von Überheblichkeit, dass wir die Wahrheit erfunden haben, sondern wir sprechen von der Wahrheit, die von Gott kommt und die er uns geoffenbart hat. Und diese Wahrheit ist nur einen. Es gibt nur ein Evangelium. Aber sie sind abgewendet von dem wahren Evangelium. Es war eine ernste Lage. Offensichtlich in dem Brief zu diesen Gemeinden gab es dieses Problem in den verschiedenen Gemeinden. Es sind nicht nur in einen, sondern in einigen. Und sind Menschen von außen reingekommen, um diese Irrlehre gebracht. Und möchten wir dann kurz sehen, was dieses Evangelium war. Was war das Problem? Wir sehen hier, das Evangelium ist, was er kurz anspricht. Aber dann in Kapitel 2 möchten wir kurz betrachten, was dieses Evangelium war. Was ist das wahre Evangelium? Vers 15, er sagte, da wir wissen, dass der Mensch nicht aus Gesetzeswerken gerechtfertigt wird, sondern nur durch den Glauben an Jesus Christus, haben wir auch an Christus Jesus geglaubt, damit wir das Glauben an Christus gerechtfertigt werden. Und nicht aus Gesetzeswerken, weil aus Gesetzeswerken kein Fleisch gerechtfertigt wird. Nun, es gibt verschiedene Begriffe hier, die nicht normal sind. Wir sprechen normalerweise, wenn wir von Evangelium reden, Rettung. Hat sich bekehrt. Aber benutzt hier ein Wort, vielleicht ein komisches Wort für uns im Alltag, Rechtfertigung. Wer hat heute Morgen dieses Wort schon verwendet? Heute Morgen, ja, höchstwahrscheinlich nicht. Gestern, ja, gut, mit manchen Themen schon. Okay? Im Alltag ist nicht ein normales Wort. Ne? Rechtfertigung. Wir möchten dann diese Frage, was ist Rechtfertigung, stellen. Und zwar, es ist ein augenblicklicher, richtlicher Akt Gottes, indem er erstens unsere Sünden als vergeben und Christi Gerechtigkeit als uns gehörend betrachtet und uns zweitens für gerecht vor ihm erklärt. Im Kurzen, es ist eine Gerechterklärung, gerecht erklärt zu werden. Ich möchte zwei Stellen betrachten, die uns ein Beispiel geben, was das bedeutet, weil das ist nicht ein normales Wort, aber ein sehr wichtiges Wort. Und zwar 5. Mose 25, Vers 1. Wenn ein Rechtsstreit, steht an Leinwand, zwischen Männern entsteht und sie vor Gericht treten und man richtet sie, dann soll man den Gerechten recht gerecht sprechen und den Schuldigen schuldig. Gerecht erklärt oder schuldig erklärt. Wir sprechen von einem richterlicher Begriff, der im Gerichtsprozess verwendet wurde. Ähnlich im Sprüche 17, Vers 15. Es sagte, wer den Schuldigen gerecht spricht und wer den Gerechten für schuldig erklärt, ein Gräuel für den Herrn, denn sie alle beide. Spricht von in den Weisheitsbüchern. So spricht hier von etwas, eine Gerechterklärung. Etwas gerecht erklärt. So jemand, der schuldig war, der wirklich was Schlimmes getan hat, aber vom Richter gerecht erklärt wird und Gerechtigkeit bekommt. Nun, du sagst, ich spreche lieber von, habe mich bekehrt. Das ist viel einfacher, ne? Aber wenn du vor dem Gerichtsprozess stehst und du schuldig bist und du weißt, dass du das diese Verbrechen getan hast, begangen hast, dass du schuldig bist, ist das Wort Rechtfertigung absolut wichtig. Und vor allem, wenn du vor einem ewigen, heiligen Gott stehst, der zornig ist gegen Sünde, ist Rechtfertigung absolut wichtig. So ist die Frage, wie wird man gerechtfertigt? Wie kann man vor einem heiligen Gott Rechtfertigung bekommen? Und das sagt er hier im Kurzen. Durch den Glauben an Christus Jesus. Durch den Glauben an Christus Jesus. Aber das ist nicht genug. Durch den Glauben an Christus Jesus allein. Allein durch den Glauben. Es gab aber ein anderes Evangelium. Und zwar diesem bekennenden Brüder, die haben gesagt, dass sie Christen waren, aber sie haben das Gesetz im Alten Testament noch als wichtig gehalten. Also stell dir vor, du bist Jude, du bist aufgewachsen, wenn du Volk Gottes sein wirst, wenn du eine Beziehung mit Gott haben willst, musst du glauben, aber du musst du gehorchen, was im Gesetz steht. Du musst die Gesetze halten vom Alten Testament. Du musst wie ein Jude leben. Du musst dich so kleiden, du musst die Tage dann richtig feiern, du musst dann Opfern bringen. Und alles steht in dem ersten Bücher Mose, die sie machen müssen. Viele Gebote. Nun, die frühe Gemeinde wurde erst wo gegründet? Nicht in Eckental. Auch nicht in Antiochia eigentlich. Die erste Gemeinde wurde in Jerusalem gegründet. In Antiochia wurden die erst Christen genannt. Jerusalem. Das heißt, die erste Gemeinde war hauptsächlich Juden. Und Juden haben weiter als Juden gelebt. Dürfen sie auch, sie sind Juden. Aber es gab unter diesen Juden, die zu den Galatien gemein gekommen sind, und haben gesagt, hey, ihr seid Heiden. Ihr müsst, wenn ihr gerecht vor Gott sein müsst, müssen ihr an Jesus glauben, zwar er war wichtig. Aber die Gesetze im Alten Testament müsst ihr alle folgen. Wenn du vor Gott gerecht sein möchtest. Paulus sagt, das zu tun, ist zu dem Evangelium was hinzuzufügen, ist nicht durch den Glauben allein, dass du gerettet werden wirst. Und er sagte sogar, das ist ein anderes Evangelium. Es ist ein ernstes Problem. Und es geht um die Ewigkeit von Menschen. Weil wenn Menschen glauben, ich glaube an Jesus Christus, er ist für meine Sünden gestorben. Ich brauche ihn, sonst komme ich in die Hölle. Aber ich muss auch was machen, damit ich in den Himmel komme. Damit ich vor Gott gerecht sein kann. Paulus sagt, so ist es nicht. Das Evangelium ist Jesus Christus allein. Um vor einem heiligen Gott gerecht zu werden, musst du nur an Jesus allein glauben. Verse 16 und 17 erklären das. Ich lese es noch einmal. Dabei wissen, dass der Mensch nicht aus Gesetzeswerken gerechtfertigt wird, sondern nur durch den Glauben an Christus Jesus. Haben wir auch an Christus Jesus geglaubt, damit wir aus Glauben an Christus gerechtfertigt werden und nicht aus Gesetzeswerken. Warum? Weil aus Gesetzeswerken kein Fleisch gerechtfertigt wird. Wenn aber auch wir selbst, die wir in Christus gerechtfertigt zu werden suchen, als Sünder befunden werden, das heißt, wir versuchen, das was hinzuzufügen. Ich bin gerettet, aber ich muss das machen, damit ich vor Gott gerecht bin. Ist dann also Christus ein Diener der Sünde? Auf keinen Fall. Denn wenn ich das, was ich abgebrochen habe, wieder aufbaue, so stelle ich mich selbst als Übertreter hin. Also wir versuchen, wenn wir sagen, ich muss das auch machen, um vor Gott gerecht zu werden, vor dem Richter der ganzen Erde gerecht werden möchte, dann sagen wir, dass das Heil Jesu nicht genug ist. Und das ist tödlich. Und das eigentlich ist genau, was jede andere Weltreligion anbietet. Es ist ein Glauben durch deine Mühe, durch deine eigenen Werke, dass du vor Gott, Allah, was auch immer der Gott genannt wird, wie dann der Gott genannt wird, dass ich nur durch meine Werke gerechtfertigt wird. Also wir werden sehen, auch heute, dass falsche Lehre Folgen hat. Ich spreche nicht von pingeligen Sachen, das heißt Theologe, okay, Streitfragen. Wir sprechen von etwas, die wirklich Folgen hat. Ich möchte das uns kurz zeigen. Schau mit mir in 1. Timotheus 6. Ich muss nicht schnell, aber wir haben noch einige Stellen zu betrachten. In Galaterbrief. 1. Timotheus 6. Paulus spricht zu den Timotheus. Diese pastorellen Briefe, 1. Timotheus 6, im Vers 3. Sagt er, wenn jemand anders lehrt und sich nicht zuwendet den gesunden Worten unseres Herrn Jesus Christus in der Lehre, die gemäß der Gottesfurcht ist, so ist er aufgeblasen und weiß nichts, sondern ist krank an Streitfragen und Wortgezänken. Und dann sagt er Vers 4, aus ihnen entstehen Neid, Streit, Lästerungen, böse Verdächtigungen, ständige Zänkereien von Menschen, die in der Gesinnung verstorben und der Wahrheit beraubt sind. Und meinen, die Gottesfurcht sei ein Mittel zum Gewinn. Es gibt viele Stellen. Wir haben nicht die Zeit, die anzuschauen. Aber wie wir später sehen werden, können wir wieder einen Galaterbrief sehen. In Galater 5 ist genau, was passiert ist. In der praktischen Teil sagte er, Vers 14, denn das ganze Gesetz, Galater 5, 14, das ganze Gesetz ist in einem Wort erfüllt, in dem du sollst deine Nächsten lieben wie dich selbst. Wenn ihr aber einander beißt und fresst, so seht zu, dass ihr nicht voneinander verzerrt werdet. Wir sehen, die richtige Lehre ist nicht irgendwie nur Kopfsachen oder was. Es hat Folgen. wenn es falsche Lehre gibt, kommt sicher Uneinheit und wo die Brüder und Schwestern einander beißen und fressen. Das wahre Evangelium, Geschwister, ist sehr wichtig. So ist die Frage, wie wichtig ist dir das Evangelium in Jesus Christus? Das wahre Evangelium ist Paulus sehr wichtig hier. Wie wichtig ist es dir, das wahre Evangelium? Nun, Paulus wird jetzt ab Kapitel 1, Vers 11 dann anfangen zu argumentieren, warum sein Evangelium richtig ist. Weil natürlich ist das berechtigt, wir sollten das überlegen. Haben wir das richtige Evangelium oder sind wir fehl am Platz? Wir sollten die Frage stellen. Und Paulus erklärt, warum sein Evangelium richtig ist. Und zwar im Kurzen folgendes. Sein Evangelium ist richtig, weil es kommt nicht von Menschen, sondern von Gott. Er sagt in Vers 11, ich tue euch aber kund, Brüder, dass das von mir verkündete Evangelium nicht von menschlicher Art ist. Sicher haben anderen gesagt, naja, Paulus hat einfach von anderen was bekommen. Es ist nicht wirklich das wahre Evangelium, sondern er hat es von Menschen bekommen. Und Paulus erklärt, ich habe das eigentlich nicht selbst von den Aposteln erst bekommen, sondern ich habe persönlich von Jesus Christus selber direkt bekommen. Und dieses Argument ist sehr wichtig, weil er Apostel war. Okay? Tatsache ist, Paulus sagt später zu Timotheus, dass er die Wahrheit weitergeben soll, zu dem Nächsten. Das, was wir jetzt machen miteinander. Wir reden das Evangelium, es kommt durch Menschen, aber es ist das Evangelium durch Jesus und durch die Bibel. Aber Paulus als Apostel hatte das persönlich erfahren. Und deswegen als Apostel war das wichtig, das auch zu erklären. Und das ist, was er in diesem Verse bis 24 dann argumentiert. Hey, die Aposteln haben das mir nicht beigebracht. Ich habe nicht einfach so bla 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 weiter, was gesagt wurde. Ich habe es persönlich bekommen. Nun, das ist ein zweischneidiges Schwert. Weil wenn du einerseits, sagt, ich habe persönlich von Jesus Christus bekommen. Es gibt falsche Lehrer, die das auch gesagt haben. Ich sage, ja, sicher, du hast es von Jesus selber bekommen. Klar. Das ist schon auch gefährlich. Okay? Wenn man sagt, ich habe es persönlich bekommen. So sehen wir Paulus ab Kapitel 2, Vers 1. Jetzt wird argumentieren, ja, aber ich habe auch mich nach einigen Jahren bei den Aposteln gemeldet. Er hat schon Kephas kennengelernt, mittendrin, nach seiner Bekehrung, Jahre danach. Aber 14 Jahre später ist der Kapitel 2, Vers 1. Darauf, nach 14 Jahren, zog ich wieder nach Jerusalem hinauf mit Barnabas und nahm auch Titus mit. Und dann sehen wir, dass die auch bestätigt haben, was er gelehrt hat. Vers 9 sagte er, und aus sie, die Aposteln, die Gnade erkannten, die mir gegeben worden ist, gaben Jakobus und Kephas und Johannes, die als Säulen angesehen werden, mir und Barnabas den Handschlag. Und so war es anerkannt. Ja, Paulus, doch du predigst das gleiche Evangelium, als wir predigen. Nun, warum sind die Aposteln überhaupt wichtig? Ich sage es nur nebenbei. Wir sehen im Epheserbrief, es wird gesagt, dass die Aposteln das Fundament der Gemeinde gelegt haben. Könnte man auch argumentieren, dass sie Teil des Fundaments waren. Natürlich ist Jesus der Eckstein, aber die waren Teil des Fundaments. In der neuen Stadt Jerusalems, die Grundsteine, 12 Stämme Israels und die 12 Aposteln. Nicht, dass die Menschen zu verherrlichen, Jesus ist im Mittelpunkt, aber sie wurden Gottes Diener, um die Gemeinde Grundlage zu legen. So, die Aposteln waren wichtig und Paulus hat das dann von denen anerkannt. Und wenn wir auch sehen, nicht, dass Aposteln unfehlbar sind, musste auch selbst einen von den Aposteln korrigieren, den Petrus, und zwar öffentlich. Das ist Ende Kapitel 2. Nun kommen wir dann zu dem Teil, dem dem Kern von dem Buch, könnte man sagen, Kern von der Lehre mindestens in dem Buch, weil es gibt zwei Teile, bei jedem von Paulus seine Briefe, ist das der Lehrteil, das ist der praktische Teil, okay? Manchmal gehen wir verloren in dem Lehrteil, das werden wir versuchen nicht zu machen, aber heute werden wir schnell Überblick bekommen auf den Lehrteil. Was bedeutet Rechtfertigung in Jesus durch den Glauben allein? Warum ist das wichtig? Und so haben wir schon gelesen, durch den Glauben ist es nur möglich, gerecht vor Gott zu werden. Und das Gesetzeswerke können uns gar nicht gerecht machen. Und dann gibt er Argumente, im Kurzen, in Kapitel 3 und Vers 1. Die erste Verse spricht er davon, er sagt uns, unverständige Galater. Also dieses Buch von allem, Paulus seine Briefe, er spricht vielleicht am schärfsten. Er ist sehr direkt. Er sagt manche Dinge, wo das ist schon hart, okay, weil das Evangelium so wichtig ist. Er sagt, unverständige Galater, wer hat euch bezaubert, denen Jesus Christus als gekreuzigt vor Augen gemalt wurde? Das heißt, sie haben das so klar gelernt. Wer hat euch bezaubert? Nur dies will ich euch wissen. Habt ihr den Geist aus Gesetzeswerken empfangen oder aus der Kunde des Glaubens? Und so argumentiert er hier erst. Eigentlich, wenn du sagst, dass du durch Gesetzeswerke gerettet wurdest, dann hast du auch den Geist Gottes dadurch bekommen. Du hast gute Werke, Gesetzeswerke getan und dann hat Gott gesagt, naja, okay, dann kriegst du den Heiligen Geist. Das macht weniger Sinn. So argumentiert er. Er spricht auch von Abraham in Kapitel 3, dass er durch den Glauben gerechtfertigt wurde, nicht durch Werke. Und wie wir unter der Fluch der Sünde sind, werden wir unter dem Gesetz stehen. Er sagte Vers 10, denn alle, die aus Gesetzes, Kapitel 3, Vers 10, denn alle, die aus Gesetzeswerke sind, die sind unter dem Fluch. Wenn du versuchst, durch gute Werke Gott gerecht zu werden, du stehst unter einem Fluch. Deswegen könnte er sagen zu denen, wenn aber auch wir oder ein Engel aus dem Himmel euch etwas aus Evangelium entgegen dem verkündigen, was ihr euch aus Evangelium verkündigt habe, wenn jemand ein anderes Evangelium predigt, er sei verflucht. Punkt. So soll man aufpassen, was für ein Evangelium man predigt. Weil wir bringen Menschen unter einem Fluch. Das Gesetz zu folgen. Du schaffst das nicht, das Gesetz Gottes zu folgen. Das haben wir bei dem Stand auch. Es gibt die 10 Gebote in dem Eck, bei dem Stand, wo der Gutenberg-Drucker ist. Und wir können denen hinweisen, wie viele von den 10 Geboten hast du gehalten? Naja, hast du irgendwann eine Lüge erzählt? Hast du was genommen, was dir nicht gehört? Ist Gott dir das Wichtigste in deinem Leben? Und ziemlich schnell sagen die Menschen, habe ich nicht geschafft. Sie stehen unter dem Fluch. So stehen wir alle unter dem Fluch, wenn wir versuchen, durch unsere eigenen Werke, durch das Gesetz, Gott wohl zu gefallen. So sagt er in Kapitel 4. Dass die Folgen der Gerechtigkeit ist etwas Besonderes. Wir sprechen von Gerechtfertigung, ein Gerichtsprozess, dass wir gerecht erklärt vor Gott sind. Er spricht aber auch von dem, was wir sind, wenn wir gerechtfertigt sind. Schau in Kapitel 4, er sagt, ich sage euch aber, solange der Erbe unmündig ist, unterscheidet er sich nichts von einem Sklave, obwohl er Herr über alles ist. Wenn jemand ein Kind von einem ganz reichen Mann ist, aber unmündig ist, dann hat genau die Rechte wie ein Sklave. Er ist wirklich unmündig. Er denkt nicht für sich selbst, er ist einfach so. So ist jemand, der unter dem Gesetz steht. Sondern er ist unter Vormündern und Verwaltern bis zu der vom Vater festgesetzt Frist. So waren auch wir. Als wir unmündig waren, unter die Elemente der Welt versklavt. Als aber die Fülle der Zeit kam, sandte Gott seinen Sohn. Und dann sagt er Vers 6, weil ihr aber Söhne seid, sandte Gott den Geist seines Sohnes in unseren Herzen, der da ruft, aber Vater. Also bist du nicht mehr Sklave, sondern Sohn. Wenn aber Sohn, so auch Erbe durch Gott. wenn du von Jesus gerechtfertigt wirst, wenn du weißt, durch den Glauben allein bist du gerechtigt, du bist nicht mehr Sklave unter der Sünde, unter dem Gesetz, sondern du bist frei und du bist Sohn genannt. Wunderbare Lehre. Und was für eine gute Nachricht. Und so habe ich wirklich straff das zusammengefasst, die Lehre. Es ist so viel da. Und wir werden nicht jeden Vers und jeden Satz auflegen in den nächsten Wochen, aber wir werden schon mehr in die Tiefe gehen als heute. Aber wenn du wirklich kapiert hast, hey, es ist durch den Glauben allein, meine Werke bringen mich nicht Gerechtigkeit vor Gott. Wir machen mich nicht vor Gott gerecht, sondern es ist Jesus Christus allein, was er getan hat an meine Stelle und wie er gestorben ist an meine Stelle. Das ist mein Halt, meine Gerechtfertigung, dass ich gerecht bin in Jesus. Wenn du das wirklich kapiert hast, dann kommt noch eine Frage. Und zwar eine wichtige Frage. Das ist ein Zeichen, dass du weißt, dass du es richtig erklärt hast. Das ist durch Gnade allein, dass die Werke, dass deine eigenen Werke nicht sich retten kann. Und zwar, Mann, wirklich, wenn es wirklich so stimmt, dass ich durch Glauben allein gerechtfertigt werde, nicht durch meine Werke, kann ich leben, wie ich will? Wenn du wirklich gerechtfertigt wirst vor Gott, wenn du dann danach als Christ sündigst, kommst du trotzdem in den Himmel, oder? Ist Jesus wirklich für alle diese Sünden, auch zukünftigen, gestorben? Schon. Ist die Gnade wirklich einfach zu haben? Schon. Aber. Und der Aber ist nicht ein Aber, das sagt, dass die Gnade irgendwie beschränkt ist, weil es wirklich alle Sünden sind bedeckt. Aber wenn du Kind Gottes bist, bist du neu in Jesus und du willst nicht so sündigen. Schau, wie er sagt. Jetzt spricht er in Kapitel 5, Vers 13. Er spricht hier, jetzt fangen wir das Teil an, wie wir vorleben. Wir haben die Einleitung, das Evangelium kommt nicht von Menschen, sondern von Gott. Wir haben die Rechtfertigung erklärt, Kapitel 2, Vers 15 bis Kapitel 5, Vers 12. Und dann haben wir das Evangelium gelebt. Wie schaut es aus, so zu leben? Vers 13, Kapitel 5 sagt er, denn ihr seid zu Freiheit berufen worden, wirklich frei. Nur gebraucht nicht die Freiheit als Anlass für das Fleisch. Sprich, leb nicht wie eine Sklave des Fleisches, wie du vorher warst, sondern jetzt dienst du einem neuen Herrn. Dient einander durch die Liebe. Vorher waren wir im Mittelpunkt. Ich will gerecht vor Gott sein. Ich versuche mal selber das zu schaffen. Ich bin im Mittelpunkt. Das Fleisch ist im Mittelpunkt. Ich versuche mal das Gesetz zu halten, dass alle denken, boah, wie der Paulus, er hat das wirklich gut drauf. Er schafft das irgendwie. Ist besser als ich. Und Stolz, das ist das Fleisch. Aber wenn du neu in Christus bist, bist du frei von diesem Fleisch. So gebraucht diese Freiheit, was du in Christus hast, nicht um das Fleisch zu dienen, sondern dient einander. Durch die Liebe. Die Freiheit, die wir in Christus Jesus haben, ist nicht die Freiheit zu leben, wie ich will. Nein, das ist wie das Fleisch wieder zu leben. Sondern es ist die Freiheit zu leben, wie Gott mich geschaffen hat. Nach seinem Willen. Nach dem Gesetz der Liebe. Wie er das erklären wird in den nächsten Verse. Ihm zu folgen. Was sagt Jesus in Matthäus 6? Du kannst nicht zwei Herren dienen. Entweder dienst du den einen oder dienst du den anderen. Dienst du der Sünde, lebst du unter dem Gesetz, dann bist du unter dem Fluch. Du wirst sterben. Dienst du den Herrn Jesus, ist er dein Herr und Heiland. Hat er dich von innen nach außen geändert, dann dienst du einander. Es ist schön, so schön. so einfach die Freiheit wir in Christus Jesus haben. Wir wurden aus diesem bösen Welt gerettet, sagt er in Kapitel 1, Vers 4, wo er sagte, der sich selbst, Jesus, für unsere Sünden hingegeben hat, damit er uns herausreißt aus der gegenwärtigen bösen Welt. Er hat uns herausgerissen aus der gegenwärtigen Welt. Warum wollen wir wieder zurück? Oder mitspielen? Oder sagen, naja, ich kann mein Fleisch ein bisschen was gönnen. Das ist unvorstellbar, weil wir gerechtfertigt sind, weil wir neu in Jesus sind. Die Lösung, und das, wir wissen, wir leben in diesem Kampf, täglichen Kampf, und das Fleisch, der alte Mensch, versucht wieder über uns zu herrschen. Aber weil wir neu in Christus, natürlich wissen wir müssen nicht, aber in der Praxis ist schwer, oder? Wie schaffen wir das? Und das ist, was er in diesem Vers sagt, Kapitel 5, Abvers 13, dass wir die Lösung haben, weil wir die Kraft des Geistes haben. Die Kraft des Geistes, des Fleisches. Das Fleisch tötet. Aber sagt er in Vers 22, nur als Beispiel, die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Das ist etwas, das der Geist Gottes in uns wirkt, als neue Geschöpfe in Jesus. Und dann sagt er, gegen diese ist das Gesetz nicht gerichtet. Das Gesetz der Liebe. Das Gesetz, dass Jesus in uns wohnt. Dass der Geist Gottes Kraft schenkt, für ihn zu leben. Es ist möglich, Geschwister, für Gott zu leben. Wenn wir bereit sind, als seine Kinder so zu leben, was wir sind. Und dann das Schlusswort. Zum Schluss sagt er in Kapitel 6, Vers 14, spricht er, wo Paulus sein ganzes Leben hingerichtet ist. Wie lebt er? Vers 14, Vers 13, denn auch sie, die beschnitten sind, die Beschneidung war dein Hauptthema mit dem Gesetz folgen. Denn auch sie, die beschnitten sind, befolgen selbst das Gesetz nicht, sondern sie wollen, dass ihr beschnitten werdet, damit sie sich eures Fleisches rühmen können. Mir aber sei es fern, mich zu rühmen, als nur des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus, durch das mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Jesus, Paulus war neu in Christus und sein Ruhm, sein Leben, sein Streben war das Kreuz und mehr verändert zu werden. Nach seinem Ebenbild, dass das Kreuz ihm mehr und mehr im Mittelpunkt ist und nicht das Rühmen nach dem Fleisch. Ich möchte uns fragen heute, wie wichtig ist das Werk Jesu Christi für dich? Wie wichtig ist das Evangelium für dich? Ist das Evangelium nur eine Eintrittskarte in den Himmel? Und dann lebst du weiter, wie du willst? Sprich nach dem Fleisch? Oder ist das Evangelium, wie Paulus es hier beschreibt, dass du neu bist? Du bist nicht mehr den Alten. Du bist neu gemacht. Und das sagt er zum Beispiel in Kapitel 2. Wer spricht davon? Ich bin, Kapitel 2, Vers 20, wo Paulus sagt, ich bin mit Christus gekreuzigt. Und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Der alte Mensch ist tot. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, er war noch am Leben auf dieser Erde, lebe ich im Glauben. Und zwar im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Für Paulus war ein Mittelpunkt, dass Jesus das alles für mich gemacht hat. Dann werde ich für ihn leben. Der alte Paulus, der für seinen alten Ruhm gelebt hatte, ist tot. Aber er ist neu in Christus. Und jeden Tag hat er gesagt, und hier in diesem Vers, und könnte ich sagen, jeden Tag, er war auch Mensch, aber er sagte hier in diesem Vers, mir sei es fern, mich zu rühmen, als nur des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus. wirklich. Lass das Ansehen von Personen, von Menschen weg. Ob sie dich gut finden oder nicht, es ist egal. Dein Ruhm ist Jesus, dass er ein Mittelpunkt ist. Ist das Evangelium dir so wichtig? Bist du wirklich begriffen von ihm? Und hat er dich wirklich begriffen? Ist dir wichtig, dass das Evangelium verteidigt wird und klar ist? Oder sind wir wie der Zeitgeist einfach locker mit dem Evangelium? Es gibt einen Grund, Geschwister, warum wir nicht Ökumene sind. Sag das vorher einfach. Wir sind nicht Ökumene. Weil das macht das Evangelium einfach klein. Es stellt es an den Rand. Und im Mittelpunkt ist der Mensch. Ist, was wir haben wollen. Sondern Jesus und das Evangelium im Mittelpunkt. Und dass wir bereit sind, das zu verteidigen. In Liebe. Paulus hat nicht oft so scharf geredet, wie er in diesem Brief. Aber in Liebe sollten wir offen sagen, was die Wahrheit ist. Und natürlich wird manche spotten. Sie werden weggehen, wollen das nicht hören. Paulus hat es nicht anders erlebt. Er wurde auch oft abgelehnt. Aber er war bereit, zum Evangelium zu stehen. Du hast die Frage, ist dir die Lehre des Evangeliums wichtig? Und vielleicht bist du hier und du nicht sicher bist, ob du vor dem Richterstuhl Jesu oder vor dem Gerichtsprozess mit deinem heiligen Gott, ob du gerecht erklärt wurdest. Bist du noch schuldig? Bist du noch Schuld vor Gott? Trägst du noch Schuld vor Gott? Weil du nicht sicher bist, dass du ewiges Leben hast in ihm und dass du gerecht erklärt bist und dass du Jesus Christus als Herrn und Heiland angenommen hast, heute hör deine Stimme, seine Stimme und komm einfach, wie du bist, mit all deinen Sünden und Schrott und alles, was verkehrt ist, und komm zu dem Kreuz Jesu. Er hat alles getan für dich. Du musst nur daran glauben. Lass deine guten Werke zur Seite und glaube an ihm allein. Das ist das Evangelium. Und lass das im Mittelpunkt unserem Leben sein. Lass uns brennen dafür. Das Leben ist so schnell vorbei. Und die Liebesseelen, die wir jeden Tag begegnen, so viele haben nicht davon gehört. Und wir halten das für uns, diese gute Nachricht. Lass uns wirklich mit brennenden Herzen das weiter erzählen, dass die Liebe Christi raussprudelt von uns, dass andere von Jesus hören. Wir wollen beten. Lieber Herr Jesus, wir danken dir vom ganzen Herzen für dein Evangelium. Du hättest es nicht machen müssen. Du wolltest es aber, dass die Menschen nicht im Verdammnis gehen. Du willst, dass wir gerettet werden. O Herr, lass uns lernen in diesem Buch, vom Galaterbrief, lass uns lernen und umso mehr wahrnehmen, was wir in Jesus haben. Und dass er in uns ist, dass wir in ihm sind. Und dass diese Rechtfertigung in ihm ganz ist, komplett ist. Und dass wir nichts hinzufügen können. Herr, zeig uns, wo wir nach dem alten Menschen leben und wo wir nach dem Fleisch versuchen, gerecht zu werden. Und lass Jesus groß gemacht in unserem Leben, dass wir uns rühmen in seinem Kreuz. Wir beten in seinem Namen, in Jesu Namen. Amen.